Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic.
Hallo und herzlich willkommen zu Gin Talk, dem Podcast zu Gin und Tonic.
Heute wieder am Mikrofon für euch Fabian
und Judith. Und wir haben für euch mitgebracht ein Interview, diesmal mit den Machern des Hannover Dry Gin.
Der hat auch noch einen ganz speziellen Namen, gell? Der heißt nicht nur Hannover Dry Gin, sondern...
Cucumberland heißt der auch noch. Ich muss ehrlich gestehen, der hat einen ganz schön langen Namen.
Na, das werden wir alles erfahren im Interview. Und ich habe heute wieder zwei Gins mitgebracht, die ich vorstellen möchte. Zum einen den Heimat Dry Gin und dann den Bird's Adventure Dry Gin.
Im Interview haben wir heute für euch die drei Macher des Hannover Dry Gins. Das sind Christoph, Guido und Christian. Der Gin, den gibt es seit 2015 am Markt und die drei berichten euch von der Entstehung ihres Gins, warum sie für das erste Rezept tatsächlich gut 2,5 Jahre benötigt haben und wieso in jedem von ihrem Gin-Projekt ganz viel Perfektion drin steckt.
Hallo, ich bin Christoph, ich bin freiberuflicher Kommunikationsdesigner. Das ist mein Hauptberuf und Gin machen wir zu dritt seit
2013.
Ja. Und seit 2015 werden wir verkauft.
Ja, ich bin Guido. Ich bin hauptberuflich Architekt. Wir machen Gin seit 2013. wobei wir, sagen wir mal, mit der eigentlichen Produktion im Jahr 2015 begonnen haben.
Ja, ich bin Christian. In meinem ersten Leben war ich Zahntechniker. Im zweiten Leben bin ich Sozialarbeiter und Familientherapeut. Und in meinem dritten Leben bin ich Ginbrenner. Und ja, ich schließe mich der Jahreszahl an, seit wann wir Gin herstellen. Ja, Punkt.
Die drei Freunde kommen aus drei ganz unterschiedlichen Berufen. Einer ist Kommunikationsdesigner, einer Architekt und einer war mal früher Zahntechniker und ist heute Sozialarbeiter. Und gemeinsam haben sie eine Theaterleidenschaft und weil bei einer Theaterproduktion scheinbar sehr viel Gin getrunken wird oder wurde, lag es irgendwie nahe, dass sie dann selbst einen Gin kreiert haben.
Also wir kennen uns schon ein paar Jahre länger. Wir spielen zusammen Laientheater seit 2008 ungefähr. Und diese ganze Gin-Idee, die ist eigentlich entstanden aus einer Produktionsarbeit für das Theater von Christian und mir. Zu deren Anlass war relativ viel Gin getrunken haben einfach und uns mit der Zeit dafür begeistert haben.
Das. Ja, und jetzt zu der bunten Runde. Gin ist ja ein Getränk mit vielen bunten Gewürzen und auch wenn sich das alles so sonderbar anhört, ist das in sich total schlüssig, was wir sind. Und zwar durch meine Qualifikation als Zahntechniker liebe ich die Genauigkeit. Und Guido, durch seine Qualifikation als Architekt, liebt er die Kreativität. Und Christoph macht alles, was umrum bunt und schön ist.
Letztendlich haben Guido und Christian damit angefangen und irgendwann sind die auf mich zugekommen, weil ich mit Grafik Gründer berate. Also was brauchen die denn irgendwie zum Gründen und so? Und die beiden haben mich gefragt, was würde man denn brauchen, um ein Etikett zu machen? Und da habe ich gedacht, da mache ich keinen Auftrag draus, sondern ich versuche da mitzumachen. Und da habe ich irgendwie ganz kleinlaut gefragt, ob ich denn mitmachen dürfte und nicht das als einfach als Auftrag bearbeite.
Die Gurke spielt eine ganz wichtige Rolle beim Hannover Dry Gin. Warum und wie die Gurke das Leben von den drei Gin-Liebhabern verändert hat, das erfahrt ihr jetzt.
Ja, also die Idee kann ich ziemlich genau erklären. Und zwar habe ich mal einen Gin Tonic getrunken. Das ist 2010, 11, 12 muss das gewesen sein, mit einer Scheibe Gurke drin. Und als ich den serviert bekommen habe, habe ich dem Barkeeper gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Hast du vergessen, das Glas sauber zu machen? Hier schwimmt noch Salat drin vom Vorgänger. Und dann hat der zu mir gesagt, das ist jetzt kein Witz, was ich erzähle. Da hat der gesagt, trink das und dein Leben wird ein anderes sein. Und dann habe ich den getrunken und ich war total geflasht von diesem Aroma. Und das war ein Hendrix mit einer Scheibe Gurke. Und dann haben Guido und ich beschlossen, es gibt so viele andere Gin-Sorten außer Gordons und Tanqueray, was man so kennt. Und dann haben wir uns durch die verschiedenen, auch exotischen Gin-Sorten durchprobiert. Und dann sind wir wählerisch geworden, weil wir festgestellt haben, da schmeckt das eine besser, da schmecken wir ein Gewürz raus, was sehr überwiegt oder was auch zu streng ist. Und dann haben wir überlegt, ob es möglich ist, aus den besten Aromen, die wir rausgeschmeckt haben, unsere eigene Rezeptur zu entwickeln.
Als Sie 2012, 2013 begonnen haben, ein Rezept zu entwickeln, da gab es noch nicht so viel Informationen über das Ginbrennen wie heute. Guido, Christoph und Christian haben sich langsam herangetastet und mussten tatsächlich ein paar üble Ergebnisse ertragen, bevor sie den, wie Sie sagen, wilden Geschmack der Wacholderbeere ein wenig schonend zügeln konnten.
Ja, dazu wollte ich sowieso noch was sagen. Wir haben ja praktisch von einem weißen Blatt Papier angefangen. Es war übrigens 2012, nicht 13. 2013 kam Christoph dazu. Da gab es ja kaum Literatur über Gin. Damals haben auch noch nicht die Hersteller alle ihr Rezept hinten auf die Flasche gedruckt. Wir mussten erstmal recherchieren, was überhaupt geht und was die Ausgangsbasis des Ganzen ist. Und da haben wir die übelsten Sachen gebrannt. Von Weinbrandversuchen über Kräuter oder Substanzen, die ja wirklich so abscheulich geschmeckt haben nach dem Brand, dass man sie sofort wegkippen musste, haben wir uns da so langsam rangetastet. Wir haben insgesamt, glaube ich, 120, 130 Probebrennungen gemacht, bevor wir unser Rezept hatten, was wir heute noch produzieren. Das hat uns gut 2 Jahre gedauert, bis es soweit war.
Das waren mehr als 120 Brennungen.
Und 2,5 Jahre.
Ja. Und 2,5 Jahre. Und dann hat es noch mal eine Weile gedauert, bis wir das überhaupt in Produktionsreife bringen konnten.
Und ich könnte noch was dazu ergänzen. Also ein Beispiel, also was für Stolpersteine waren. Die Wacholderbeere. Die Wacholderbeere ist eine Zicke. Und zwar ist es so, dass die ein gutes und ein schlechtes Aroma gleichzeitig hat. Also ich gebe ein Beispiel. Man isst einen Rehbraten, beißt auf eine Wacholderbeere und im Mund ist erstmal Feierabend. Weil die macht ja den ganzen Geschmack kaputt. Und wir haben in unseren ersten Versuchen die Schwierigkeiten gehabt, dass das Eklige aus der Wacholderbeere mit in der Spirituose war. Das war echt nicht trinkbar. Das ist dieser unangenehme, harzige, widerliche Geschmack. Und den haben wir über ganz viele Versuche, das ist auch ein Teil eines Geheimnisses, was wir in uns tragen und was nur von Druidenmund zu Druidenohr weitergetragen wird, was wir wirklich niemandem verraten. Ist ja so. Und das ist einer unserer Geheimnisse, wo wir selber drauf gekommen sind, haben uns selber erarbeitet. Wie die Wacholderbeere schonend verarbeitet wird, dass wir das Beste rausholen als Aroma.
Die Zusammensetzung der Botanicals macht jeden Gin einzigartig. Beim Cucumberland Hannover Dry Gin sticht eine Zutat besonders heraus und das sind die Fichtensprossen. Die werden von den 3 Ginmachern noch selbst gepflückt und sind Teil dieser besonderen Kompositionen, die sie machen. Aber nicht nur die Auswahl der Botanicals, auch der Brennvorgang sind absolute Chefsache.
Ja, wir hatten uns entschieden, relativ früh, dass wir einen relativ komplexen Gin machen wollten. Wir wollten jetzt nicht eine Hauptzutat haben und alle anderen Botanicals drumherum basteln. Wir wollten das ausgewogen haben und als eine Art Komposition. Gleichzeitig ist Christian auch ein großer Naturfreund und kennt sich botanisch sehr gut aus. Und wir haben durchaus auch Pflück oder Versuche gemacht mit Pflanzen, die wir selber zu saisonal auch pflücken können. Und dann sind wir so in der Mitte unserer Versuche auf Fichtensprossen gestoßen, die uns große Freude bereitet haben, geschmacklich. Und das ist tatsächlich auch dabei geblieben. Wir verarbeiten das heute, Fichtensprossen, auch frisch. Die ernten wir selber einmal im Jahr. Und das ist so, sag ich mal, wenn eine Zutat heraussticht, nicht geschmacklich, sondern so von der Zutat an sich, dann sind es diese Fichtensprossen, die einfach so ein Teil des Aromas bilden, der vielleicht nicht in jedem anderen Gin auch vorhanden.
Wir haben uns eine Brennanlage bauen lassen nach unseren eigenen Vorstellungen. Die gibt es in der Form nicht ein zweites Mal. Und wir haben dann wir haben uns einen Hersteller rausgesucht, der kommt auch aus Deutschland. Und haben dann ganz blauäugig bestellt und dachten, ach, die kriegen wir jetzt gleich und dann mal loslegen. Und der meinte so, ja, auch nett. aber ihr kriegt die erst in ein paar Monaten, weil meine Auftragsbücher voll sind. Und wir haben die nur schneller bekommen, weil er mal eine Lücke gehabt hat und wir nicht so eine ganz große haben.
Bei der Herstellung des Gins wird viel Wert auf Genauigkeit gelegt. Nur so gelingt es, die 27 Bestandteile vom Gin immer wieder grammgenau hinzuzufügen.
Wir brennen aus einer Mischung aus Mazeration und Perkulation. Beschreibe ich ganz kurz. Mazeration heißt, die botanischen Bestandteile werden in Alkohol eingelegt. Und Perkulation heißt, die aromatischen Bestandteile kommen in einen Aromakorb und die Alkoholdämpfe durchströmen den Aromakorb und nehmen die Aromen auf. Die letzte Methode ist eher seltener und ist aber sehr, sehr viel genauer. Und wir legen auch Wert darauf, dass wir unsere 27 Bestandteile, die wir in unserem Gin, in unserem Dry Gin haben, dass wir die auf ein Hundertstel Gramm genau abwiegen. Das heißt, die Rezeptur ist absolut identisch von der ersten Flasche bis heute.
Handarbeit ist Teil vom Konzept und das ist den dreien auch ganz wichtig. Ein bisschen Unterstützung gibt es von Minijobbern, die beim Etikettieren, beim Beschriften, Abfüllen und auch beim Ausfahren vom Gin helfen.
Also wir machen alles bei uns im Haus von Hand. Brennen tun wirklich nur Guido und Christian. Ausschließlich, also es gibt keinen anderen, der an der Brennanlage steht. Wir haben aber im Laufe der Zeit 3 Damen als Minijob angestellt. Und die helfen uns beim Etikettieren, beim Beschriften, beim Abfüllen, beim Ausfahren. Und es ist wirklich dann so, wir haben dann die Fässer, wo der fertige Gin drin ist. Nach Lagerungszeit von mehreren Wochen kommt er dann in eine Flasche, wird zugekorkt, geschrumpft, kapselt, etikettiert, alles von Hand. Und auf dem Etikett schreiben wir noch von Hand drauf, welche Nummer das in dem jeweiligen Jahr ist. Einfach, also das müssen wir jetzt nicht machen lebensmitteltechnisch, sondern das ist für uns eine schöne Maßgabe, wie viele Flaschen haben wir denn schon in dem Jahr produziert? Also ne, welche Flasche haben wir denn gerade in der Hand sozusagen? Dann kommt das Ganze, haben wir jetzt eingeführt, dass das schon gleich in eine fertige Kiste verpackt wird, damit bei Lieferung das nur noch geschnappt werden muss.
Regionalität ist auch beim Hannover Dry Gin sehr wichtig. Deswegen stammen die meisten Botanicals vom Gin aus der näheren Umgebung und noch mehr Regionalität findet ihr übrigens im Logo.
Hinsichtlich der Botanicals, die haben wir tatsächlich hier viel in der Region gefunden. Also wir gehen zum Beispiel in den Deister, das ist so ein kleiner Höhenzug nahe bei Hannover und bekommen da unsere Fichtensprossen her. Das ist alles mit den Ämtern geregelt. Wir haben eine Entnahmeerlaubnis gewissermaßen. Und von daher sind wir schon sehr regional, weil wir ungefähr von der Menge her, sage ich mal, 80% unseres Aromakorbs mit Kräutern befüllen, die wir hier auch vor den Toren Hannovers finden.
Also wir machen verfahrenstechnisch einen London Dry Gin, aber wir haben Hannover draufgeschrieben, weil wir gerne unsere Stadt drauf haben wollten. Zudem haben wir in unserem Logo einen Pferdekopf drauf oder einen stilisierten Pferdekopf, der sich auf das Niedersachsenross bezieht. Also wir werden zwar deutschlandweit verkauft, machen tun wir das aber vornehmlich erstmal für die Region Hannover. Und das ist aber das Schöne, nur ganz, ganz kurz, das Königshaus Hannover stellte 4 oder 5 Könige, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, die gleichzeitig in Personalunion König von Großbritannien waren. Also wir waren mal so ein bisschen Englisch. Und deshalb hatten wir dann auch irgendwie, hatte ich dann auch die Idee, dass wir auch was in dem Namen zumachen. Bei uns gibt's die Cumberlandsche Galerie und Cumberland ist mit Hannover verbunden vom Titel her. Und wir haben das nur ein ganz bisschen verballhornt, dass wir nicht aus Cumberland kommen, sondern aus dem Gurkenland.
Wer den Perfect Surf für den Hannover Dry Gin sucht, kommt an der Gurke nicht vorbei. Doch es gibt auch noch eine ganz andere spannende Möglichkeit, den Gin zu genießen.
Also der ist eigentlich optimiert auf die Gurkenscheibe. Und zwar waren wir beeindruckt von dem Hendrix Gin und der hat uns so ein bisschen inspiriert. Und zwar, Hendrix ist ja kein Dry Gin und zwar bringen die ihren Gin auf Trinkstärke mit einer Mischung aus Gurken- und Rosenwasser. Wir haben versucht, das in unser Produkt mit reinzubrennen. Die Rose ist uns sehr geil gelungen, die Gurke nicht. Und wir haben es aber so hinbekommen, dass die, wenn wir den mit Gurke, wenn du den mit Gurke trinkst, ist das ein unwahrscheinlich tolles Aroma. Aber jetzt gibt's noch was anderes. Und das wird vermutlich den interessierten Zuhörer total flashen. Man kann eine Apfelspirale, das heißt von einem rosig schmeckenden Apfel, zum Beispiel Pink Lady, kann man in den Gin Tonics eine Apfelspirale reingeben und dann kommt Rosenaroma voll durch die Decke. Dadurch ist der unwahrscheinlich harmonisch.
Wir haben noch einen Signature-Drink gemacht. Und zwar, wir nehmen unseren 3 Gin, in Anlehnung an Hendrix machen wir dazu Rosen- und Gurkenlimonade rein. Rosenlimonade gibt es zum Beispiel von Fentimans und Gurkenlimonade, damit das halt auch ein bisschen regional ist. Kurkuma ist aus Hamburg und das nennt sich Ganze bei uns Whole Lotta Rose. Sehr lecker und dazu kommt noch ein bisschen roter Apfel.
Neben ihrer Nummer 1, dem Hannover Dry Gin, produzieren die drei noch weitere Gins. Nummer 2 ist ein Slow Gin, also ein Gin aus Schlehen. Und dann gibt es noch eine spannende dritte Gin-Variante.
Unser drittes Produkt, das haben wir 2017 eingeführt, ist ein Fine Gin Cordial. Das ist gewissermaßen eine historische Gin-Variante. Wir haben aufgrund unserer Tätigkeiten hier die Aufmerksamkeit eines Spirituosenexperten erregt, gewissermaßen, der auch aus der Region kommt und der Lust hatte, mit uns was gemeinsam zu entwickeln. Und der kam dann an mit so einem Cordial-Rezept. Ein Cordial, also ein Gin-Cordial ist im Prinzip eine gesüßte Variante des Gins, die viel im 19. Jahrhundert konsumiert wurde, vorwiegend in der Upper Class, weil die Gins damals mit Lime Juice, der relativ frisch erfunden war, gesüßt wurden. Und das ist wie so ein, wie heißt das Getränk?
Gimlet.
Gimlet, wie ein Gimlet im Prinzip, der schon fertig in der Flasche ist. Und das produzieren wir als eine von insgesamt 4 Brennereien, glaube ich, weltweit jetzt auch. Wir haben diesen Fine Gin Cordial ins Programm genommen, der eine ganz klare Zitrusnote hat, einen leichten Hauch von Anis und eben leicht gesüßt ist.
Das Interesse am Gin ist allgemein sehr groß und so verfolgen die drei nicht nur eigene neue Ideen, sondern helfen auch immer gerne anderen, einen eigenen Gin zu kreieren.
Also wir haben uns vor 1,5 Jahren ein bisschen geöffnet. Wir haben das angefangen, um nur unseren Gin herzustellen. Seit 1,5 Jahren machen wir Produkte, die nicht unseren Namen tragen, wo aber die Leute mitwerben, dass sie das bei uns bestellen. Das ist einmal der Gin von dem Gin-Festival hier in Hannover und seit letztem Jahr der Goldwinner-Gin. Und wir arbeiten auch gerade an was Neuem, das ist aber noch nicht so ganz spruchreif.
Wie findet man eigentlich heraus, ob der eigene Gin auch anderen schmeckt? Eine Möglichkeit ist die Teilnahme an Wettbewerben und da war der Hannover Dry Gin schon häufiger erfolgreich.
Ja, also das ist wirklich ganz abgefahren, weil man ja, ne, wenn man Freunde fragt, so, ja, schmeckt gut, ne? Dann kriegt man ja manchmal nicht so eine ganz ehrliche Antwort. Aber bei diesen Wettbewerben, also gerade wirklich letztes Jahr Gold sind, also beim ISW, das ist ein Wettbewerb aus Deutschland, da haben ganz viele Gin-Sorten mitgemacht. Ich glaube, 18 sind prämiert worden mit Gold und wir sind 2 davon. Also ne, wir haben auch als einzige Gin-Brennerei mit 2 Gins gewonnen, glaube ich. Und das ist natürlich schon wirklich was, wo man sagt,
Ritterschlag.
Irgendwas machen wir richtig. Also mal davon abgesehen, dass wir das selber gerne trinken, machen wir auch irgendwas für die anderen richtig.
Wie schafft man es, dass der eigene Gin bekannt wird? Das können uns die drei Macher auch nicht so genau verraten. Sie wissen nur, dass sie irgendwas richtig gemacht haben.
Ja, also wir haben auch Glück gehabt, finde ich. Also ne, wir haben bei den Händlern, die uns am Anfang eingekauft haben, einfach Glück. Die haben uns das auch in Massen abgenommen. Wir wollten für das allererste Jahr 1000 Flaschen herstellen, also in einem einzigen Jahr, weil das war eine Palette, die wir abnehmen mussten für unsere Leerflaschen. Und diese 1000 Flaschen waren durch den Erstverkauf in
10 Wochen.
In 10 Wochen alle. Und da mussten wir erstmal zusehen, dass wir neue Flaschen bestellen und neue Korken und neu produzieren, was wir ja gar nicht geplant hatten. Aber es war schlichtweg alle. Und ja, Und irgendwie hat sich das dann rumgesprochen, dass dann wirklich Händler, also ne, zum Beispiel auch aus München auf uns zugekommen sind und haben gesagt, ich habe mal von euch gelesen, wir waren auch, weiß nicht, schon irgendwie pressemäßig irgendwie in der Beef und bei RTL und beim ZDF Mittagsmagazin, dass die Leute irgendwo was von uns mitgekriegt haben und dann angefragt haben.
Um es mal kurz zu sagen, im Prinzip können wir ziemlich guten Gin machen und ziemlich hübsche Gestaltungen, aber gut verkaufen können wir nicht. Das müssen wir erstmal lernen. Also von daher stimmt es schon, wir hatten Glück, dass es diesen Gin-Hype gab. Denn ich glaube, dass in einer in einer Zeit, wo Gin nicht so so hip gewesen wäre, hätten wir es schwerer gehabt. Weil wir eben grundsätzlich erstmal nicht aus dem Verkauf kommen konnten, sondern aus den aus der Produktion und
wobei wir keinen hippen Gin machen, ne? Also wir sind hier nicht irgendwie die jungen Hüpfer. Ich bin mit über 40 der Jüngste.
Musst du das jetzt sagen?
Ja. Ihr seid älter, so ist es eben.
Ja. Aber wir sind in unserer, so wie wir das machen, unserer Perfektion sehr transparent. Wir bieten auch Führungen an und uns können Leute auch über die Schulter gucken. Und wir geben unser Wissen auch gerne weiter, bis auf einige kleine Geheimnisse.
Das war unser Interview mit den Machern des Hannover Dry Gin. Wenn ihr noch nie von diesem Gin gehört habt, dann schaut doch mal in die größeren Kaufhäuser oder auch in Gourmethäuser. Da müsstet ihr auf jeden Fall fündig werden. Und wenn ihr noch mehr erfahren möchtet über den Hannover Dry Gin, dann schaut im Web oder auf Social Media. Oder ihr schaut einfach mal in Hannover vorbei und bucht eine der Gin-Führungen.
Seit der letzten Folge haben wir uns ja dazu entschieden, dass wir nicht mehr drei Gins vorstellen, sondern nur noch zwei und die dafür ein bisschen ausführlicher. Jetzt hatten wir heute auch schon ein sehr ausführliches Interview, deswegen will ich es auch gar nicht übertreiben mit der Vorstellung. Ich habe euch zwei sehr leckere Gins, wie ich finde, mitgebracht. Zum einen den Heimat Dry Gin und dann eben den Birds Dry Gin. Wir fangen an mit dem Heimat. Und der kommt aus der Nähe von Heilbronn, um genauer zu sein, aus Schweigern und wird hergestellt von der Heimat GbR. Das sind Marcel Esslinger, Ruven Richter und Raphael Heiche. Das sind drei Freunde und die Familie von Ruven hat so eine klassische Obstbrennerei, also wo die Bauern aus der Gegend ihr Obst, was sie nicht verkaufen konnten, dann vorbeibringen und dann wird eben aus dem Obst, werden dann Obstbrände gemacht. Und der Gin war schon relativ lange Zeit das gemeinsame Lieblingsgetränk dieser drei Freunde. Und da war es natürlich, wie wir, das haben wir schon sehr oft gehört, diese Geschichte, dass es dann doch sehr nahe lag, vielleicht auch mal zu versuchen, einen eigenen Gin herzustellen. Vor allen Dingen, wenn man unter den Freunden einen hat, der Zugriff auf eine Destille hat. Und das Ziel, was die drei hatten, war aber von Anfang an, dass der ehrliche Geschmack aus der Heimat. Also das ist ja da im Schwaben, in Baden-Württemberg, da ist man sehr stolz auf die Heimat. Ich will jetzt auch gar nicht den Dialekt zu sehr nachmachen, das kriege ich eh nicht hin als Hesse. Aber dieses Thema Heimat und auch dieses Thema Tradition und wie schreiben Sie es hier so schön auf der Flasche? Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl. Und man merkt auch, dass einer der drei Freunde da so ein bisschen aus der Richtung Design, Marketing und so weiter kommt. Also das ist schon von vorne bis hinten auch sehr schön aufgebaut alles, finde ich. Also ich schenke mir nochmal hier einen kleinen Schluck ein. Wie gesagt, wir sind ja leider wieder nicht persönlich nebeneinander sitzend heute, sondern machen das alles wieder virtuell. Das heißt, liebe Judith, du kannst leider jetzt nicht mitprobieren, aber ich halte es mal hier in die Kamera und schwenke mal, da kannst du sehen, vielleicht vorstellen.
Ja, also mich hat auf jeden Fall hat mir die Flasche schon mal gefallen. Ich finde auch, dass es dieses ganze Design total durchdacht ist und es sieht einfach schön aus. Es wäre wieder sowas, da würde ich zugreifen im Regal, wenn ich es sehen würde.
Ja, wo du jetzt das Thema Flasche schon angesprochen hast, können wir ja erstmal über die kurz sprechen. Es ist eine schwarze Steingutflasche. Am Anfang war da noch ein Etikett drauf, dass sie dann auch alles in Handarbeit draufgeklebt haben und so weiter und so fort. Mittlerweile hat der wohl etwas mehr Erfolg und Bekanntheit erlangt. Und mittlerweile ist es eben auf die Flasche drauf gedruckt. Finde ich es auch sehr gut gelungen. In Weiß ist das sozusagen alles so auf diese schwarze Steingutflasche drauf gedruckt. Man sieht hinten so die Kern-Botanicals, die sie hier anpreisen, dazu komme ich gleich noch. Und man sieht hier auch handschriftlich die Batch und die Flaschennummer. Also ich habe hier eine Flasche aus Batch Nummer 92 und die Flasche 423. Also wie man das so schön kennt, wenn das ein handcrafted, also handgemachter Small Batch, also kleine Mengen in jeweils in der Herstellung Gin ist, dann hat man das sehr oft. Und das spielen sie hier wirklich von A bis Z sehr gut, muss ich sagen. Was es auch dazu gibt, was ich mir auch mal geleistet habe, weil ich sowas immer sehr gerne mag, ist so ein alter Emaille-Becher. Also Becher im Sinne von Kaffeebecher, so wie man vielleicht in den 60er, 70er Jahren die Becher hatte, woraus man dann den Kaffee getrunken hat. Den kann man auch wunderbar nutzen, um daraus einen schönen Gin Tonic zu trinken. Habe ich auch schon probiert. Ist jetzt nicht so groß. Also man muss vielleicht zweimal das Ganze füllen, damit man irgendwie auf seine Kosten kommt. Aber das geht ja auch und ist halt sehr stilecht hier aus diesem Emaille-Becher. Die Flasche hat 500 Milliliter. Und der Gin hat 43 Volumenprozent Alkohol. Die Botanicals.
Genau, lass uns nochmal auf den Geschmack kommen. Ich bin gespannt, nach was Heimat schmeckt.
Es ist eine, auf den ersten Blick vielleicht, ja, es ist eine spezielle Mischung. Und vom Geruch her haben sie es aber wirklich hingekriegt, da eine sehr gute Balance hinzukriegen. Weil wenn du hörst, Wacholder, Wiesensalbei, Thymian, Spitzwegerich, jetzt aber Äpfel und Birnen, Lavendel und Ingwer, also alles wirklich sind ja Botanicals, die sehr stark im eigenen Geschmack sind. Die können schon auch nochmal so einen Gin dominieren. Deswegen finde ich das immer, ja, muss man immer so ein bisschen gucken, ob man die Balance dann hinkriegt. Aber ich rieche auch nochmal. Ja, also es ist einfach ein runder Gin. Ja, es ist jetzt nicht so, dass dir voll der Apfel entgegenschlägt oder die Birne oder jetzt hier der Lavendel oder der Ingwer, die Schärfe. Ist, finde ich gar nicht, sondern sie haben das wirklich sehr gut auf die Flasche gebracht, dass man schon, wenn man sich damit ein bisschen intensiver beschäftigt und dann auch mit einem Tonic das Ganze trinkt, dass man schon auch die ein oder andere Geschmacksnuance und das ein oder andere Botanical so auch rausschmecken und rausriechen kann. Aber es ist nicht so, dass es irgendwie übertüncht. Und es ist auch immer noch ein Gin. Also auch der Wacholder hat seinen Platz und man schmeckt und riecht ihn auf jeden Fall. Marcel hat auf der Website seinen Perfect Serve davon geteilt und den würde ich jetzt mal auch als meinen weitergeben. Und zwar empfiehlt er das Aqua Monaco Organic Herbal Tonic und einen Rosmarinzweig noch mit rein. Und dann ist das Ganze ja abgerundet. Und da ich jetzt selber jetzt nicht derjenige bin, der immer so ausgefallene Tonics und ausgefallene Zutaten noch in den Gin reingibt, habe ich gedacht, nehme ich mal den hier der Macher als seinen Perfect Serve vorschlägt, weil ich mir das auch sehr gut vorstellen kann. Was ich noch sagen wollte, ist, dass es insgesamt 18 Botanicals sind. Also nicht nur die ich da vorgelesen habe, sondern noch ein paar mehr. Nur über die erfährt man mal wieder nichts, weil das natürlich absolutes Betriebsgeheimnis ist.
Das Geheimnis der Heimat.
Das Geheimnis der Heimat, genau. Und auch der Kork, den ich hier gerade wieder in die Flasche reinmache, das ist ein Glas, würde ich sagen. Es ist ein Holzkorken und da ist oben auch eingebrannt das Logo mit Heimat. Hier kann ich dir auch nochmal zeigen. Ist wirklich
schön.
Rundrum schön gestaltet, schön gemacht. Schöner Gin. Kommen wir zur Nummer 2 von heute. Das ist, ja, ein Gin, da kann man natürlich wieder geteilter Meinung drüber sein. Ist das nur so ein Hipster-Ding oder ist es wirklich ein ernstzunehmender Gin? Mag sich jeder am Ende seine eigene Meinung bilden? Ich möchte ihn gerne vorstellen, weil ich einfach verschiedene Aspekte, die diesen Gin ausmachen, sehr, sehr gut finde. Und ich bin immer ein Freund davon, wenn das Ganze auch eine kleine Geschichte dahinter hat. Und wenn man sich da den Bird's Adventure Dry Gin oder Bird's Gin von der Firma Craft Circus anschaut, das ist nämlich die Firma, die hinter dem Ganzen steckt, aus Berlin. Das sind die zwei Freunde Lupo und Basti, die nach dem Studium eine Abenteuerreise gemacht haben und sich, wie sie schön schreiben, frei wie Vögel fühlen wollten. Also sie sind quer durch die Welt gereist, sind so, wenn man vom Foto würde ich sagen, naja, das sind so Surfer-Dudes aus Berlin-Kreuzberg, zwei Hipster auf Reisen. Und die haben aber wirklich viel gesehen. Sie haben auch eine Community dabei mitgenommen, haben also quasi diese Reisen auch immer irgendwie begleitet, haben auch, nachdem der Gin auf den Markt gekommen ist, weitere Reisen unternommen, wo sie immer wieder die Community mitgenommen haben, wo sie immer wieder ihre Flaschen an den wirklich unmöglichsten Stellen dieser Welt dann fotografiert beziehungsweise in irgendwelchen Bars mit den Einheimischen zusammen verkostet haben. Also die haben schon viel Wert darauf gelegt, so eine richtige Geschichte drumherum zu erzählen. Und das Konzept, was dahinter steckt, ist eigentlich so deutsche Handmade Quality, nennen sie das, mit den besten Zutaten der Welt. Das heißt, sie haben auch Botanicals aus 5 Kontinenten. Sie haben, wie gesagt, eine Community, die unter dem Hashtag We Are Birds, also wenn man das eingibt auf Instagram oder Facebook, dann findet man wirklich hunderte, tausende von Posts. Also sie haben das wirklich, dieses Social Media Game, wie man so schön sagt, haben sie wirklich sehr gut gespielt. Sie haben dann unter der Firma Craft Circus haben sie verschiedene Marken kreiert und eine davon ist eben diese Marke Birds Adventure. Die hat hier auch als Logo so ein altes Flugzeug von oben und dann groß Birds und oben drüber das Wort Adventure und ja, wirklich, ich zeig's dir hier nochmal in die Kamera, dann kannst du es mal sehen. Das sieht wirklich doch einfach
schick aus.
Ja, es ist, neben diesem Birds, also neben der Marke Birds haben sie noch 2 weitere Marken kreiert. Einmal den Flaschenpost-Gin. Der ist jetzt nicht so besonders, dass ich den hier unbedingt vorstellen wollte. Ich finde den ganz witzig, weil der hat so verschiedene Sprüche auf dem Etikett. Hast du vielleicht auch schon mal gesehen? Gib deinem Leben einen Gin und solche Sprüche, die es ja gibt, haben sie dann aufs Etikett gepackt und haben da so verschiedene Editionen, die man dann kaufen kann. Schmeckt auch ganz lecker. Habe ich auch eine Flasche davon, aber vielleicht stelle ich die nochmal irgendwann anders vor. Und dann haben sie noch The Wolf kreiert. Das ist so eine Edelspirituosen-Marke, wo sie andere Spirituosen noch darunter vertreiben. Also man könnte die so ein bisschen zynisch als Hipsterladen bezeichnen, die einfach auf verschiedene Züge aufgesprungen sind. Aber ich muss sagen, da tut man ihnen vielleicht ein bisschen Unrecht, weil das von dem, was ich bisher mitgekriegt habe, stimmt eben auch die Qualität und die ganze Aufmachung und alles drumherum. Also ich finde, man bekommt für sein Geld schon was geliefert. Von daher wollte ich euch das heute auch auf jeden Fall mal vorstellen. Die Botanicals, die jetzt hier in diesem Birds Dry Gin verarbeitet sind, sind 15 Stück und diesmal kann ich sogar alle nennen. Und zwar sind das Wacholder, Zitrusschalen, Basilikum, Rosmarin, Heidelbeeren, Fichtennadeln, Urwaldpfeffer, Baobab, also die Früchte des Affenbrotbaums, Angelika-Wurzeln, Rosapfeffer, Kirschblüten, Kardamom, Ingwer, Zimt, Eukalyptus. Und ich schenke jetzt auch hier nochmal einen kleinen Schluck ein. Das klingt natürlich wieder nach einer wilden Mischung. Also wenn du das alles hörst,
allerdings,
da denkst du dir doch auch, ja, da ist einer mal quer durch den Blumenladen gelaufen, dann nochmal über eine Wiese und am Ende in den Wald und hat von überall mal ein bisschen was mitgenommen und dann einfach zusammengepanscht. Aber auch hier muss man sagen, ja, der ist ganz anders als der Heimat, weil der viel exotischere Aromen drin hat, wenn man dran riecht oder auch dann dran schmeckt. Aber es ist wieder so, dass es absolut ein Gin ist, der aus meiner Sicht seine Legitimation hat, weil auch hier kann man den Wacholder erkennen und ja, man hat vielleicht eher etwas blumige und eher etwas fruchtige Noten, aber das ist natürlich auch das, was die beiden Macher mit ihrem Gin auch erreichen wollen, dass man sich so ein bisschen ja gedanklich hinaus in die weite Welt versetzt fühlt und Sommer und Frucht und Blumen und Kräuter und so weiter. Das ist das, was sie transportieren wollen. Und das, finde ich, gelingt ihnen auch geschmacklich sehr gut. Die Flasche ist eine meiner absoluten Lieblingsflaschen, weil sie ganz anders ist, als man sie vielleicht irgendwie kennt. Obendrauf ist ein Glaskorken, den ich jetzt auch gerade mal wieder zumache hier, auf dem oben auch dieses Flugzeug, also das Logo mit aufgedruckt ist. Und die Flasche ist, kann man nur schwer beschreiben. Es ist eine in dem Fall dunkelgraue, anthrazitfarbene Flasche. Die haben auch andere Flaschen, die sind dann ganz in schwarz, also sehen genauso aus vom Design, sind dann aber farblich ganz schwarz. Für ihre anderen Spirituosen, die sie sonst noch so mit im Angebot haben, unter dieser Marke Birds. Und ja, es ist so ein bisschen eine hohe, eckige Flasche. Und wie gesagt, glänzt auch. Ist nicht so ein Schwarz jetzt wie die Steingutflasche, die dann so mattiert ist, sondern eine richtige eigens entwickelte Flasche. Also die habe ich nirgendwo irgendwo nochmal gesehen. Wie würdest du die beschreiben?
Nicht beschreibbar.
Ist schwer.
Aber auffällig im Regal.
Absolut, muss man sich einfach mal angucken. Und das Etikett ist dann auch hier mit so Zacken an der Seite so ein bisschen wie so eine Briefmarke, was auch wieder so dieses aus aller Welt und in alle Welt hinein bedeutet.
Wie so ein Paket, ja.
Und auch hier wieder handschriftlich, bei mir ist sogar schon vom Stift wieder wissen, was weggewischt hier vom, sie bezeichnen das nicht als Badge und Bottle, sondern als Flight und Seat Number. Also sie haben es auch ein bisschen an dieses Flugzeugthema angelehnt. Also wirklich bis ins Detail haben sie sich sehr viel Mühe gegeben, da ein abgerundetes Projekt und eine Marke aufzubauen. Und deswegen ist es für mich auf jeden Fall ein Gin, den man sich mal anschauen sollte. Der Perfect Surf, den ich hierfür empfehlen würde, wäre in diesem Fall ein Thomas Henry Indian Tonic und eine Limettenscheibe, weil das durch dieses Thomas Henry, das ja auch eher so ein bisschen zitruslastig ist und nochmal diese Limettenscheiben, ich mag es einfach eher ein bisschen frischer. Und ich habe festgestellt, wenn man den in der Kombination trinkt, dann sind auch diese blumigen und fruchtigen Noten nicht mehr ganz so vordergründig und dann kann man aus dem den absoluten Sommerdrink machen. Und ja, das war der Bird's Dry Gin aus dem Hause Craft Circus.
Viele haben ja das Gefühl, dass Gin, dass es ein großer Hype ist, der irgendwann mal vorbei ist, dass die Hochzeit auch schon irgendwie rum ist, aber trotzdem kommen immer wieder neue Gins auf den Markt. Ich habe letztens bei irgendeinem Interview gehört von Holzfassreifung, also von Gins, die in Holzfässern reifen. Wermut kam mir jetzt immer wieder, dass ich gehört habe, dass Leute anfangen, Wermut zu machen. Was ist deine Meinung? Was kennst du so? Was hast du so gehört?
Ja, klar, wenn man selbst bei Leuten dann sagt, man hat Gin so als Hobby, dann kommt oft so, ja, das ist ja nur ein Hype und es ist vorbei und demnächst kommt irgendwie die nächste Spirituose, die das Ganze ablöst. Und natürlich sind viele, die das auch denken und es ist natürlich, ja, ist ja auch nicht unwahrscheinlich, dass es demnächst vielleicht eine andere Kategorie gibt, die ähnlich beliebt wird oder die vielleicht auch dem Gin so ein bisschen den Rang abläuft. Da haben schon viele einen Versuch unternommen. Ich hatte ja gerade eben hier den Bird's Dry Gin. Aus dieser Bird's Marke gab es am Anfang eben keinen Gin, sondern die haben versucht, auch eine eigene Spirituosenkategorie neu zu erfinden, nämlich das Botanical Spirit, also quasi einen Gin nur ohne Wacholder, wo eben andere Botanicals mit drin mazeriert wurden, die eben komplett diesen Wacholder-Geschmack außen vor lassen. Das hat jetzt augenscheinlich nicht so funktioniert, weil das hat nicht so den Durchbruch gehabt. Aber du hast das Thema Wermut genannt. Das wäre für mich zum Beispiel ein Kandidat, der könnte tatsächlich vielleicht so ein bisschen den Nachfolger oder so der Nächste in der Reihe sein, der einen ähnlichen Hype erfährt, wie es am Anfang irgendwann mal Whisky hatte und jetzt vielleicht irgendwie Gin hat. Weil wenn man auch sieht, welche Personen sich da jetzt ernsthaft mit diesem Thema Wermut beschäftigen und auseinandersetzen, dann, ja, also es gibt zum Beispiel in Berlin diese Marke Belsazar. Und dahinter stecken auch wieder Leute. Der eine ist einer der Mitgründer von Thomas Henry, von dem Tonic Water. Der andere hat am Anfang auch was mit dem Humboldt-Gin, den wir ja auch schon im Interview hatten, zu tun. Und der dritte im Bunde ist von der Schladerer Destillerie, also eine sehr traditionsreiche Brennerei. Und wenn so drei Leute sich zusammentun, um einen Wermut zu kreieren, dann ist das vielleicht etwas, wo man sagt, na, die schnuppern schon den nächsten Trend. Und tatsächlich liest man immer mehr von diesem Thema. Ich muss auch sagen, ich habe mir jetzt mal zwei von diesen Wermuts gekauft vor kurzem. Den Rosé habe ich jetzt auch schon probiert. Rosé mit Tonic. Und ja, es ist ein anderer Geschmack. Man muss sich so ein bisschen reinfinden. Aber man trinkt sich da auch echt rein. Also wenn man dann mal so das erste Glas getrunken hat, dann ist schon der Drang zum zweiten auch da.
Das klingt super. Man trinkt sich da so rein. Ich glaube, man trinkt sich da immer so rein. Aber das hast du schön gesagt.
Ja, es ist doch auch bei Gin oft so, dass die Leute sagen, naja, so der erste Gin Tonic, da ist so ein bisschen dieser Wacholder-Note, ist ja schon so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ist jetzt nicht so das Typische, wo jeder sofort sagt, lecker. Aber du merkst so, da tut sich was, da sind Aromen, das ist geschmacklich, das ist diese Frische mit dem Tonic. Und genauso ging es mir jetzt eben bei diesem Wermut eben auch. Ich muss sagen, ich habe schon vor x Jahren, war ja früher eher die einzige Marke, die man so im Handel bekommen hat, Martini Bianco on the Rocks, also so ein Wermut auf Eis. Das fand ich schon mal an der einen oder anderen Sommerbar ganz nett. Aber ja, jetzt, ich habe es nie versucht, in einen Cocktail oder in einen Longdrink irgendwie zu mixen mit Tonic oder so. Aber wenn du jetzt so siehst, was da so für Rezepte auch rauskommen, dann gibt es ja auch diesen Negroni, also der dann Gin und Wermut und ich glaube Campari Soda irgendwie drin hat, was ja auch in vielen Bars ein immer beliebterer Drink wird. Also wenn ich eine Wette abgeben müsste, was könnte so das nächste Hype-Ding werden? Was könnte so das nächste Ding sein? Ich würde mein Geld auf Wermut setzen. Was meinst du?
Also ich könnte mir das auch vorstellen. Ich werde mal den Test machen und zu meiner Lieblingscocktailbar um die Ecke gehen und mal nach einem Wermut fragen, mal schauen, was sie so im Regal hat. Wer weiß.
Ja, Wermut ist ja im Prinzip auch Wein versetzt mit Kräutern, also vor allen Dingen mit dem Wermutkraut, aber auch mit Andeln, ist jetzt auch, also auch mit Botanicals und wird dann am Ende eben noch ein bisschen aufgesprittet mit entsprechenden Spirituosen, mit Obstbränden, deswegen auch bei diesem Belsazar die Firma Schladerer. Also da entstehen schon sehr spannende Geschmacksnuancen, muss man sagen. Also schauen wir mal.
Schauen wir mal. Vielleicht haben wir irgendwann mal ein Interview mit jemand, der Gin und auch Wermut macht und kann uns ein bisschen was verraten. Wir werden sehen.
Vielleicht müssen wir mal versuchen mit den Kollegen vom Ferdinand, den habe ich ja in der letzten Folge vorgestellt. Und die haben ja jetzt auch relativ frisch einen Wermut auf den Markt gebracht. Also vielleicht kriegen wir ja mal eine Möglichkeit, mit denen ein Interview zu führen. Also wenn da draußen jemand Kontakte hat zu den Machern vom Ferdinand Gin und kann uns da ein Intro machen, sehr gerne, dann die würden wir wirklich gerne mal im Interview haben.
Genau, aber natürlich auch jeder andere, der einen Wermut herstellt und glaubt, es ist was sehr Besonderes, was wir hier mal vorstellen sollten, darf sich gerne bei uns melden.
Und wenn ihr da draußen noch andere Ideen habt, was so der nächste heiße Scheiß werden könnte nach Gin oder parallel zu Gin und mit dem wir uns vielleicht mal ein bisschen beschäftigen sollten, auch wenn wir natürlich hier weiterhin ein Gin und Tonic Podcast sind, aber wir beschäftigen uns natürlich auch so ein bisschen mit den Randerscheinungen sozusagen. Also wenn was ist eure Meinung? Schreibt uns doch mal, was haltet ihr davon oder sagt ihr nein, Gin und darüber hinaus gibt es nichts anderes. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Schreibt uns doch einfach über die verschiedenen Social-Media-Kanäle oder über unsere Website unter www.gintalk.de.
Ja, und das war's auch schon wieder, oder?
Das war's schon wieder.
Ja.
Heute sollen es 29 Grad werden. Das klingt nach perfektem Gin-Tonic-Wetter. Und deswegen würde ich sagen, wir entlassen euch jetzt alle da raus in diesen Frühsommer und wünschen euch Prost beim nächsten Gin Tonic und wir hören uns dann in einem Monat wieder.
Genau, bis dahin. Macht's gut. Ciao.
Ciao, macht's gut.
Come fly with me. L Bart, Dry Aviation Gin, the mother of the aviation cocktail. L Bart, true small batch gin with only 204 bottles produced a year, featuring unique labeling, bottling, and more. Learn more at l-bart-gin.com. Please drink responsibly.